Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Boah, zum Glück sagt der Kollege hier meinen Namen immer nicht, dass ich den noch vergesse irgendwann, so wie ich tatsächlich mal den Namen einer Nachrichtenkollegin live im Radio vergessen habe. Mega peinlich. Und damit herzlich willkommen, ihr alle, zum Ab 21 Podcast über das Vergessen und Verlieren von Dingen. Und ich habe hier einen kleinen Spicker, um nichts zu vergessen. Also, mit dabei in diesem Podcast Sebastian Marquette, Psychologe. Der wird uns erklären, wieso wir überhaupt Dinge vergessen und verlieren. Der Tierarzt Martin Heuer wird uns erzählen, wie er seinen Kater nach 12 Jahren unentschuldigten Fehlens auf einmal doch wieder gesehen hat. Ähnlich wie den Ehering von Thorsten Luttmann, das ist ein Fotograf aus der Nähe von Oldenburg. Der hat beim Stöckchenwerfen für seinen Hund auf einen Acker gemerkt, upsie, der Ehering, der fliegt da auch noch weg. Tja, und dann war er weg und Thorsten war nicht ganz so gut drauf.
Ja, dann war natürlich erstmal Panik angesagt. Ich hatte nämlich noch den Ring so ein bisschen in der Sonne funkeln sehen und bin dann einfach losgelaufen. Allerdings habe ich meinen Startpunkt nicht markiert und die Fläche, die war ungefähr 3,5 Hektar groß und ja, irgendwo lag da ein Ring, der halt sehr, sehr klein war. Und es war der 3. Oktober und es wurde natürlich auch schon relativ früh dunkel, sodass es irgendwann einfach die Chance vertan war, ihn wiederzufinden.
Also der 3. Oktober 2013,
genau.
War das, ne? Ich stelle mir das ganz dramatisch vor. Du bist in guter Absicht mit deinem Hund unterwegs und dann wirfst du das Ding und siehst auch noch, wie der Ring wegfliegt. Was war dein erster Gedanke dabei?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier im Radio sagen darf.
Ach, schieß los.
Also natürlich habe ich Scheiße gedacht. Und dann habe ich gedacht, ich habe ihn ja fliegen sehen und ich habe gedacht, so den groben Radius, den habe ich ja. Allerdings, da ich mir den Startpunkt nicht gemerkt habe und wenn man über einen Acker läuft, wo eigentlich alles gleich aussieht, da verliert man ganz schnell die Orientierung. Also jetzt beim Suchen, prinzipiell ja nicht. Aber man läuft dann und guckt die ganze Zeit auf die Erde und halt die Erde sieht überall gleich aus. Und irgendwann hat man diesen Punkt, den man glaubte zu wissen, halt verloren. Und man steht dann auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie 3 Fußballfelder. Und da weiß man nicht, wo der Ring liegt.
Aber das Feld war in dem Moment jetzt nicht irgendwie, da ist nichts gewachsen, das war einfach nur Erde.
Ja genau, das war ein abgeerntetes Maisfeld. Da waren diese Maisstoppel, die standen da halt noch drauf. Und ja, da lag der Ring irgendwo.
Dann lag er eben da nicht, wo du geguckt hast. Wie bist du dann weiter vorgegangen?
Also ich habe dann noch den ganzen Abend gesucht und habe ihn aber natürlich nicht gefunden. Dann bin ich natürlich nach Hause gefahren und habe das dann erstmal gebeichtet.
Wie war die Reaktion?
Ja, die war eigentlich relativ gut. Ich habe es schlimmer erwartet. Also sowas passiert dann halt.
Okay, was hast du erwartet und was ist passiert? Das ist ja relativ, ne?
Ja, ich habe natürlich erwartet, dass da jemand sehr, sehr enttäuscht ist. Aber die Sache war, meine Frau war ganz ruhig und entspannt und hat gesagt, fährst du morgen nochmal hin und guckst.
Das ist auch eine geile Art von Druck. Nee, das ist so. Du, morgen ist auch noch ein Tag, da kannst du auch noch mal die 3 Hektar absuchen, ist doch kein Problem.
Ja, genau. Habe ich dann auch gemacht.
Mit Augen nur oder mit mehr Gerät?
Ja, zunächst nur mit den Augen. Ich muss ja sowieso mit meinem Hund jeden Abend spazieren gehen. Und da habe ich mir gedacht, dann nimmst du einfach immer wieder die gleiche Stelle. Da kann er dann schön laufen, da ist nicht die Gefahr so groß, dass er unter das Auto kommt. Und ich kann suchen. Und ich habe halt die ersten 2 Abende gesucht und bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, mir einen Metalldetektor zu kaufen.
Okay.
Und mit dem Metalldetektor habe ich wirklich alles gefunden, nur den Ring nicht. Schrauben, Muttern, Nägel. Ich glaube, der Landwirt war froh, dass das dann nicht mehr auf dem Feld lag. Aber den Ehering, wie gesagt, den habe ich nicht gefunden mit dem Metalldetektor.
Schade, also erstmal schade. Die Geschichte geht noch weiter, so viel können wir schon mal spoilern. Also es ist ein großes Problem. Es ist das Zeichen, dass man mit einem Menschen, den man sehr liebt, verbunden ist. Es ist in aller Regel ein relativ teures Stück, also nicht irgendwie so 20, 30 Euro, so eher das 10- oder 20-fache davon. Warum hast du aber nicht irgendwann einfach aufgegeben und gesagt, okay, jetzt ist er weg, er ist halt in diesem Acker?
Also es ist ja so, nach dem Herbst kam der Winter und nach dem Winter kam der Frühling. Und in dem Frühling hat der Landwirt natürlich wieder das Feld neu bestellt. Nachdem er das Feld bestellt hatte und da die neue Saat angesät war, bin ich dann natürlich nicht mehr drüber gelaufen. Das heißt, dass ich in den Frühlings- und Sommermonaten nicht nach dem Ring gesucht habe. Aber da ich ja im Herbst sowieso wieder mit meinem Hund, also sowieso auch im Sommer, aber im Herbst ja auch, mit meinem Hund spazieren gehen musste, bin ich halt immer wieder dahin gefahren. und habe ihn einfach laufen lassen. Und in der Zeit, wo er sich ausgetobt hat, bin ich immer wieder über die Fläche rübergegangen und einfach nur geguckt. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich ihn jemals wiederfinde. Aber, weil ich ja sowieso, wie gesagt, mit dem Hund spazieren wollte, habe ich gedacht, machst es da und guckst einfach immer weiter.
Und? Wann hast du ihn wiedergefunden?
Am 16. März 2016.
Mann, das waren ja dann 2,5 Jahre später fast.
Genau.
Aber wie hast du ihn denn dann am Ende gefunden?
Zufall. Ganz ehrlich gesagt, es war einfach nur Zufall. Ich bin wieder halt über die Fläche gelaufen, habe den Blick nach unten gesenkt, habe geguckt, was da so rumliegt und da glitzerte wieder was. Und dann dachte ich auch, jetzt ist es wie eine Schraube oder eine Mutter. Und dann habe ich es halt hochgehoben und da war es mein Ring.
Und da stand das, der Name wahrscheinlich deiner Frau drin und das Datum, wann ihr geheiratet habt.
Genau.
Was war das für ein Gefühl in dem Moment?
Ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Weil man sagt ja immer, man soll ja nicht aufgeben. Und das ist ja eigentlich dann irgendwie auch immer so eine platte Attitüde, die man da einfach nur mal raushaut. Aber in dem Moment habe ich dann gedacht, das stimmt wirklich, dass man wirklich nicht aufgeben soll. Und selbst wenn die Situation noch so aussichtslos erscheint, lohnt sich das eigentlich immer weiterzumachen. Denn am Ende lohnt sich's, wenn man nicht aufgibt, irgendwann.
Und wie war dann die Reaktion von ihr, als du gesagt hast, Schatz, ich hab ihn wieder, ich hab ihn wieder?
Ja, sie hat ja erst gedacht, ich nehme sie auf den Arm.
Verständlich, 2,5 Jahre später.
Genau, aber ich hatte ja den Beweis in der Hosentasche. Ne? Er sah halt nicht mehr so schön aus wie zu dem Tag, an dem ich ihn verloren hatte. Ich gehe ja mal davon aus, dass der auch mal Kontakt mit einem Trecker war oder mit einem Pflug oder mit einer Erntemaschine, ich weiß es gar nicht. Mhm. Er ist halt in Mitleidenschaft gezogen gewesen. Aber die Schrift innen kann man halt noch gut lesen und ja, jetzt ist er wieder da.
Er ist wieder da. Thorsten Luttmann, Fotograf aus der Nähe von Oldenburg, hat uns erzählt, wie er vor 6 Jahren, am 3. Oktober 2013, seinen Ehering mal auf einem Acker verloren hat, als er mit seinem Hund spazieren war und ihn dann 2,5 Jahre später auf demselben Acker ein bisschen verdreckt wiedergefunden hat. Vielen Dank, Thorsten.
Deutschlandfunk Nova.
Die Uhr, der Hausschlüssel, das Handy. Dinge zu verlieren passiert ja jedem irgendwie mal, dem einen oder der einen häufiger, den anderen eher seltener. Aber bei gefühlt allen ist ja die Wiedersehensfreude besonders groß, auch wenn es sich, sagen wir jetzt mal, nur um 5-Euro-Schein handelt, den man vielleicht dann in die nächste, was weiß ich, Schachtel kippen oder in ein Bierchen investiert. Warum ist das aber eigentlich so, dass wir Dinge verlieren, irgendwo liegen lassen und uns dann wie Bolle freuen, wenn wir sie doch wieder haben? Wollen wir darüber reden mit Sebastian Marquette, erforscht an der HU in Berlin im Bereich molekulare Psychologie und hat erforscht, dass es einen möglicherweise genetischen Grund fürs Verlieren geben könnte. Das ist wahrscheinlich eine frohe Kunde für viele, Sebastian. Die können jetzt einfach sagen, es sind meine Gene, dass ich den Schlüssel verloren habe. Was ist da dran?
Genau, da ist auf jeden Fall eine Menge dran, aber ich kann auch direkt sagen, das ist natürlich eine faule Ausrede, aber ich fange jetzt einfach mal der Reihe an zu erzählen. Wir reden zum einen über Vergesslichkeit und damit natürlich halt auch ein bisschen, was man so allgemeinsprachlich als Schlüsseligkeit bezeichnet. Wir reden natürlich auch über Wiedersehensfreude. Lass mal mit der Schlüsseligkeit anfangen. Also Schlüsseligkeit, das hast du eben ja auch schon gesagt, ist in gewisser Weise was Normales. Das heißt, wir alle sind schusselig, nur manche sind halt extrem schusselig, während andere es halt ein bisschen weniger sind. Und wenn man mich jetzt fragt, was ist eigentlich Schusseligkeit, dann sage ich natürlich, Schusseligkeit ist ein Augenblicksversagen von kognitiven Funktionen, wie beispielsweise der Kontrolle von Motorik, von Aufmerksamkeit oder vom Gedächtnis vor allem. Ja? Und das ist ein Augenblicksversagen. Das heißt, normalerweise können wir uns ja sehr gut Dinge merken, normalerweise sind wir auch aufmerksam, aber hin und wieder passiert es halt einfach mal, dass wir gerade halt eben mal nicht ganz bei der Sache sind. Und das ist dann das, wenn das einem häufiger passiert, dass man die Leute dann halt eben als schusselig oder als Schussel bezeichnet. Die Sache mit der Genetik, wir fragen uns natürlich halt irgendwie immer, wo Dinge herkommen. Ja? Also warum jemand dann halt eben eine bestimmte Persönlichkeitsausprägung hat, warum jemand vielleicht ein Schussel ist. Und Persönlichkeit, wie Schusseligkeit vielleicht als Persönlichkeitseigenschaft zu sehen, entspringt natürlich unserem Gehirn. Ja, das sind halt irgendwie Dinge, die unser Gehirn macht. Und wenn man sich unser Gehirn anschaut, unser Gehirn ist natürlich ein Organ, das ganze Leben lang lernt. Das heißt, wir haben Lerneffekte auf das Gehirn, wie wir erzogen werden, mit welchen Leuten wir uns umgeben, ob wir unser Geld eher in Bier oder in Kippen investieren.
Oder irgendwas anderes, ne?
Oder in was anderes, was es sonst so gibt. Keine Ahnung, kenne ich nicht.
Ja.
Die andere Sache aber ist natürlich, unser Gehirn ist natürlich auch ein großes Stück weit Biologie und wird beeinflusst davon, dass wir unsere Gene haben. Das heißt, unsere Gene stellen den Bauplan fürs Gehirn. Die Gene stellen den Bauplan für eine ganze Reihe von Proteinen, von Eiweißmolekülen zur Verfügung, die unser Gehirn Gehirn benötigt, um halt zu arbeiten. Und da liegt es natürlich nahe, dass man halt einfach mal schaut, was sind das eigentlich für Gehirnprozesse, die ablaufen bei der Schusseligkeit und wie können die beeinflusst werden. Und in unserer Forschung, also wir gucken uns sowohl das Gehirn an, wir nehmen aber auch immer Genproben von den Leuten ab. Und was bekannt ist, was wir herausgefunden haben, ist, dass ungefähr die Hälfte der Unterschiede, die man zwischen Leuten feststellen kann in Bezug auf Schusseligkeit, dass die auf die Gene zurückzuführen sind. Das heißt, wir haben einen ziemlich starken, wie man eigentlich denken könnte, genetischen Einfluss daran, ob jemand schusselig ist oder nicht. Und der besondere Clou ist, dass wir in unserer Forschung halt schauen, welche Gene oder welche Genprozesse sind denn daran beteiligt, die das machen. Und da haben wir halt geschaut, was das sogenannte Dopaminsystem zu tun hat, also Gene, die Dopamin beeinflussen. Dopamin ist ein Botenstoff im Gehirn. Das heißt, Nervenzellen benötigen Dopamin, um miteinander kommunizieren zu können. Und bei Dopamin weiß man, dass Dopamin ganz, ganz eng halt eben mit genau solchen Funktionen zusammenhängt, die ich eingangs erwähnt habe. Also Gedächtnis, Aufmerksamkeit, auch die Kontrolle von Motorik. Und wir haben uns halt eben die Genetik angeschaut im Dopaminbereich und finden halt immer wieder Hinweise darauf, dass halt eben genetische Unterschiede in diesem Hirnsystem, Hirnbotenstoffsystem, dass die halt eben auch was mit Schusseligkeit zu tun haben.
Okay, und was passiert in dem Moment, wo ich jetzt eben nicht in das Schlüsselfach reingreife, sondern einfach zur Tür rausgehe? Warum ist das so?
Das ist im Endeffekt für jemanden, der psychologisch, neurowissenschaftlich arbeitet, ist das ziemlich komplexes Verhalten durch eine Tür gehen. Und zwar ist das bei uns im Gehirn so, dass sich unser Gehirn in verschiedenen Zuständen befinden kann. Und unser Gehirn hat entweder einen Fokus auf die externe Welt, also dass ich halt wie gucke, gerade Aufmerksamkeit, meine Umgebung halt irgendwie reinzuschauen. Mein Gehirn hat aber noch einen zweiten Modus und das ist so der interne Modus, dass ich halt einfach in den Gedanken bei mir selber bin, über die Zukunft nachdenke, über die Vergangenheit nachdenke. Und beide Zustände vom Gehirn sind super, super wichtig. Also der nach außen gerichtete Zustand ist natürlich gut, wenn ich halt Probleme lösen will, wenn ich mich irgendwie konzentriere, anstrenge, was Neues lernen möchte. Den brauche ich aber auch, um einfach in der Natur nicht aufgefressen zu werden, weil ich muss ja gucken, was um mich herum passiert. Ne? Kann man natürlich auch ein bisschen evolutionsbiologisch argumentieren. Der nach innen gerichtete Zustand, der ist total wichtig, weil der ist quasi erst ermöglicht, Pläne zu machen für uns selber, für unsere Freunde, für unsere Familie, für die eigene Zukunft, über die Vergangenheit zu reflektieren und ist auch meistens ein Zustand, wo man halt dann besonders kreativ werden kann. Und wie das halt immer so ist, zwischen diesen beiden Zuständen kippt man hin und her. Und oftmals kann man das nicht ganz so gut kontrollieren, ob man jetzt in einem äußeren und einem inneren Zustand ist. Um ein Beispiel zu geben, ich meine, für die Leute, die mal versucht haben, was zu studieren oder sich halt wirklich zu konzentrieren auf einen Text, so richtig gut klappt das ja nicht, dass man konzentriert über 20, 30 Minuten was durchliest und einem Vortrag folgt, sondern man schweift halt dann schon mit den eigenen Gedanken ab. Und das ist immer
wird
der
auch
Moment,
immer schwieriger. Wird auch immer schwieriger, je mehr Angebote es von außen gibt.
Eben, genau. Und man kippt halt dann irgendwann in diesen internen, nach innen gerichteten Zustand halt einfach rein. Und in diesem Moment nimmt man natürlich die Welt um sich rum, halt ich mal ganz kurz halt irgendwo nicht wahr. Und ich glaube halt einfach, wenn man morgens aus dem Haus geht, man denkt über alles Mögliche nach, ja, was irgendwie so am Tag halt irgendwo ansteht. Und wenn man keine richtig, richtig gute Routine hat, also dass man sich halt wirklich darauf abgerichtet hat, immer zum Schlüsselbrett zu greifen, dann kann es natürlich passieren, dass man sich aussperrt und dann freut sich der Schlüsseldienst.
Okay, das heißt aber im Umkehrschluss, dann kann man sich antrainieren, indem man das einfach zu seiner Routine macht. Also der Weg muss immer in dem Fall am Schlüssel vorbeiführen, sonst kann man durch diese Tür gar nicht rausgehen.
Das ist die wahrscheinlich einfachste und allerbeste Möglichkeit. Also Routinen sich halt einfach anzugewöhnen, Dinge immer an dieselbe Sache zu tun. Aber das sind natürlich halt irgendwie Dinge, die jede Person dann für sich halt irgendwie rausfinden muss, was da halt irgendwie für sie oder ihn am besten funktioniert.
Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen das erfreuliche Ende des Ganzen an. Man hat etwas verloren und findet es wieder. Nehmen wir mal nicht an, dass wir das Handy verloren haben, weil das ist ja heutzutage wirklich existenziell schwierig. Aber ein 5-Euro-Schein, den man in der Jackentasche wiederfindet, da gibt es Leute, ich auch, wir freuen uns wie Bolle, weil man das dann irgendwohin, keine Ahnung, in irgendwas investieren kann. Warum freut man sich über diese kleine Sache dann am Ende wieder so? Was passiert da im Hirn?
Die Antwort ist, weil es unerwartet ist. Also unerwartete Belohnung, das ist im Endeffekt so, wie unser Gehirn arbeitet. Also wir haben in unserem Gehirn ein Belohnungssystem. Das Belohnungssystem ist angelegt bei uns im Gehirn, damit wir motiviert sind. Also wir freuen uns auf Belohnung, wir arbeiten auf Belohnung halt einfach hin. Und mit Belohnung ist quasi alles gemeint, was halt irgendwo anfängt von Kleinigkeiten, dass man halt irgendwie 5 Euro halt irgendwo findet oder dass man halt irgendwie auch seine Partnerin, seinen Partner halt irgendwie trifft und so weiter. Oder dass man,
dass sich man die wiederfindet, oder was?
Dass man die wiederfindet, genau, oder überhaupt mal findet. Nee, also es war jetzt ein Beispiel für was ganz, ganz Großes. Aber ich meine, wenn ich mich jetzt irgendwie heute Abend mit Freunden fürs Kino verabrede, da freue ich mich halt drauf, da habe ich Vorfreude. Das ist halt eben das, was mein Gehirn mir signalisiert, Vorfreude, da bin ich dann halt auch besonders motiviert, halt einfach hinzugehen. Also in anderen Worten, wir haben ein Motivations- bzw. Belohnungssystem bei uns im Gehirn drin. Und dieses Belohnungssystem funktioniert natürlich so, dass ich mich halt auf bestimmte Dinge freue. Und wenn sie dann halt eintreten, dann bin ich zufrieden. Ja? Aber das Belohnungssystem operiert, wie wir mittlerweile wissen, das ist so der Clou in der Sache, gar nicht so sehr mit Belohnung, sondern mit Belohnungsvorfreude, also mit Antizipation von Belohnung. Und gerade dann, wenn wir etwas nicht erwarten und es halt irgendwie unerwartet halt uns passiert, wie eine unerwartete Belohnung, dann ist das einfach viel, viel toller, als wenn wir halt einfach schon denken, so ja, komm, ich greife jetzt hier in meine Jackentasche rein, es sind bestimmt wieder 5 Euro drin. Und dann finde ich die halt auch und sage ich, ah ja, da sind ja die 5 Euro. Aber wenn ich denke so, boah, es ist Winter, ja, jetzt zum ersten Mal richtig kalt, blöd, jetzt Winterjacke anzuziehen und dann ziehst du die Winterjacke an, guck in die Tasche und denkst so, bam, 5 Euro, geil. Ja, das ist unerwartet und das ist das, genau wie mein Gehirn von der Natur aus geeicht wurde, eben halt unerwartete Belohnungen zu sehen.
Das heißt, immer öfter mal was Kleines verlieren, dann freut man sich auch immer wieder öfter über kleine Wiedersehen.
Ja, es ist so die Glas-halb-voll-Strategie. Ne? Ich meine, man kann natürlich halt dann irgendwie auch den Bug zum Feature einfach erheben. Und wenn man schusselig ist und öfter mal irgendwie Dinge verliert, dann sollte man zumindest gucken, dass man halt eben diese positiven Seiten, nämlich die unerwarteten Belohnungen, wenn man dann mal was wiederfindet oder halt dann mal nicht verloren hat, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Da macht es auch mehr Spaß.
Hey Leute, es sind meine Gene, aber die sorgen auch dafür, dass ich mich ständig freue über irgendwelches Wiedersehen. Vielen Dank, Sebastian. Das war sehr unterhaltsam und sehr lehrreich.
Ja, danke fürs Interesse, Dominik. Ich freue mich. Danke.
Sebastian Marquette forscht an der HU Berlin im Bereich molekulare Psychologie und das Gespräch mit ihm haben wir aufgezeichnet. Und weil es so gemütlich war, da in der Leitung zwischen uns beiden, hatte er doch glatt vergessen, dass da noch so ein Aufnahmegerät lag und da ist er manchmal ein bisschen dran gekommen, deswegen der Sound manchmal ein bisschen. Manche Dinge verliert man und dann gewöhnt man sich relativ schnell an den Verlust. Vielleicht ersetzt man sie, sind ja auch einfach Dinge, Gegenstände, käuflich. Bei lebendigen Dingen, bei Menschen, bei Tieren, da ist es ein bisschen schwieriger, weil da hängt ja noch dieses doofe Herz mit dran, da sind Gefühle im Spiel. Und dann wird es ein bisschen schwieriger. Genauso war das bei Martin Heuer, der hat in München Tiermedizin studiert und hatte selber auch ein Tier, nämlich einen Kater, Arion, mit dem er so eng war, dass er ihn ab und zu auch mal mit in die Uni genommen hat, wo der dann frei rumlaufen konnte. Nach einem Jahr aber ist der Kater dann auf einmal nicht mehr nach Hause gekommen. Martin, wie hast du dich denn damals gefühlt, als Arion nicht mehr nach Hause gekommen ist?
Es war so, ich habe im Olympiadorf in München gewohnt und es war so ein terrassiertes Haus. Das heißt, der Kater konnte rein und raus, wann er wollte. Und der war sehr freiheitsliebend, sodass es immer mal vorkam, dass der auch 1-2 Tage weg war. Das war nicht das Problem. Aber dann war es immer so, am dritten Tag macht man sich schon Sorgen. Und dann habe ich ihn auch als verlustig gemeldet, ganz normal im Tierheim und dann mit Tasso, damit alle dann Bescheid wissen, Plakate ausgehängt, dass ich die bestmögliche Wahrscheinlichkeit kriege, ihn wiederzubekommen.
Mhm. Dieses Dorf ist das ehemalige Olympische, das Dorf, wo die Athleten gewohnt haben, 72 bei den Olympischen Spielen in München. Und das ist sehr weitläufig. Ne? Also da kann eine Katze überall auch mal, da sind auch viele Straßen in der Nähe, also die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist gar nicht so gering. Ne? Hast du richtig Angst um ihn?
Natürlich. Also der Mittlere Ring ist ganz in der Nähe, in unmittelbarer Nähe ist der Olympiapark. Wie weit die laufen, weiß man nicht genau, aber der wird öfters über die Brücken und die Straßen gegangen sein. Naheste Vermutung war natürlich, irgendein Auto hat ihn erwischt. Ne?
So war es leider bei meinem Kater. Als der mal länger weg war, hat er dann irgendwann, ja, habe ich ihn auf der Straße gefunden, leider. Wie kam es, dass du dir eine Katze zugelegt hattest ursprünglich?
Ich war im letzten Studienjahr, Staatsexamen, und dann sieht in der Tiermedizin so aus, dass man relativ viel zu Hause lernen muss und hat sich dann eben gut ergeben. In der Uni ist eine Katze übergeblieben und dann habe ich die mit nach Hause genommen und zu zweit lernt sich sie irgendwie besser.
Und ihr wart sehr eng?
Wir waren sehr eng. Also ich konnte ihn mit dem Fahrrad zur Uni mitnehmen, in die Bibliothek hatte er Eintritts recht inoffizielles und das hat ihm nichts ausgemacht, da eben auf dem Fahrrad und Co. transportiert zu werden und durfte da so ein bisschen rumstreuen. Der war sehr unerschrocken, sag ich mal.
Wie lange hast du denn diese Suche fortgesetzt? Also wie lange bist du rumgegangen und hast ihn gesucht?
Kann ich gar nicht mehr genau sagen. Am aktivsten war das mit Sicherheit die ersten 2-3 Wochen. Dann läuft es natürlich so ein bisschen aus, dann läuft man nicht mehr jeden Tag durch, weil natürlich die Hoffnung dann schon mehr und mehr schwindet. Spätestens nach drei Monaten, glaube ich, habe ich aufgegeben.
Also tatsächlich hast du nicht mehr gedacht, dass er nochmal zurückkommen würde?
Nein, die Wahrscheinlichkeit ist ja verschwindend gering.
Lass uns mal ein bisschen springen in der Zeit. Genauer 12 Jahre. Du wohnst nicht mehr in München, sondern du wohnst jetzt in Minden in Westfalen. Und auf einmal kriegst du einen Anruf aus München vom Tierheim und die sagen, grüß Gott, wir hätten da ihren Kater, den Arion. Was war da deine Reaktion?
Genau, das war früh morgens vor der Sprechstunde. Mitarbeiterin nahm ein Gespräch an, ging um mich privat. Mein Kater wäre im Tierheim München gefunden worden. Und nach 12 Jahren muss man natürlich schon mal nachdenken.
Welcher Kater?
Kater München. war ganz klar, dass durch den Chip, den gibt es ja nur einmal, dass das mein Kater sein muss. Ich habe dann schon erstmal gefragt, Sie wissen schon, dass das 12 Jahre her ist. Sie so, ja. Wäre auch schon ein paar Tage wohl da.
Wo war der denn?
Also da habe ich nur vage Informationen drüber. Also die beste ist wahrscheinlich noch von einem Tierarzt aus der Tierrettung München, mit dem ich kurz Kontakt bekommen hatte. Und da war die Information, dass er aus einer Wohnung von der Tierrettung München rausgeholt worden war. Sie sagt mir nur, ich möchte gar nicht wissen, in welchem Zustand die Wohnung und die Katze gewesen ist. Und ist dann eben ins Tierheim gebracht worden. Das war der glückliche Umstand, dass er dann wiedergekommen ist.
Hast du irgendwelche Konsequenzen gezogen, was deine anderen Tiere angeht jetzt?
Nee, meine anderen Tiere sind auch Freigänger, die dürfen raus. Das Risiko des Lebens ist da für sie, aber das ist auch das sehr viel intensivere Leben.
Merke, ein intensives Katzenleben beinhaltet also auch das Risiko, einfach mal 12 Jahre weg zu sein vom Herrchen. Solltet ihr vielleicht eure Katzen wissen lassen. Martin Heuer war das, Tierarzt aus Minden, hat seinen Kater nach eben 12 Jahren unentschuldigten Fehlens wiederbekommen, und zwar dank eines Chips im Ohr. So, und das war's fast mit diesem Ab21-Podcast. Ich bedanke mich fürs Runterladen und fürs Hören. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, gerne per E-Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Meinen Namen weiß ich, Dominik Schottner. Ich sage, macht's gut und bleibt geschmeidig. Ciao.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Cienfuegos. Guppies gehören weltweit zu den beliebtesten Zierfischen. Auf Kuba sollen sie jetzt im Kampf gegen Denguefieber und das Zika-Virus eingesetzt werden. Das Zentrum für Hygiene und Epidemiologie der Provinz Cienfuegos im Zentrum der Karibikinsel habe bereits zahlreiche Guppies ausgesetzt, berichtete die Parteizeitung Granma. Sie sollen die Larven der Mücken fressen, von denen die gefährlichen Krankheiten übertragen werden. Wenn in jeder Regentonne 2 Guppies ausgesetzt würden, sei das bereits ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Moskitos, sagte der stellvertretende Leiter des Hygienezentrums. Ein einziger der nur wenige Zentimeter großen Fische vertilge pro Tag bis zu 150 Mückenlarven. Gegenüber Menschen verhalten sich Guppies aber meist harmlos.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.